Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Bei der Unikatlinie geht es um das Land, ja, um diese eine Bohne. Da gibt es zum einen natürlich Schokoladentafel, Schokoladenplättchen, wo man einfach die Rohschokolade direkt im Vergleich probieren kann. Es gibt natürlich von uns auch eine kleine Beschreibung dazu, aber da kann man sich in Ruhe hinsetzen und das Ganze genießen und dann schmeckt man einfach deutlich diese Unterschiede.
Ja, herzlich willkommen wieder zu einer süßen Folge vom Genuss-Talk. Heute bin ich bei jemandem zu Gast, der Schokolade nicht nur herstellt, sondern regelrecht zelebriert. Kevin Kugel, auf geht's zur Reise von der Kakaobohne bis zur Tafel, gespickt mit Fairness, Nachhaltigkeit und jede Menge Geschmack. Kevin erzählt uns, dass echte Schokolade viel mehr ist als nur ein Snack zwischendurch. Sie ist eine Mission, ein Erlebnis und ein Stück Verantwortung für unsere Welt. Also lassen wir uns auf die Magie der Schokolade ein und von ihr verzaubern. Hallo Kevin, ich freue mich, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf.
Ja, ich freue mich auch riesig drauf.
So, wie fing das eigentlich alles an, Kevin? Du hast ja verschiedene Ausbildungsberufe gemacht. Du hast eine Kochlehre gemacht, dann ging es auch schon eher Richtung Süßes. Aber war es schon immer von Anfang an klar, dass du in diese Richtung schwenkst? Oder wann hast du denn die Faszination von Schokolade und Süßem für dich entdeckt?
Also die Faszination für Schokolade kam eher später. Was für mich schon immer sehr, sehr wichtig war, war alles im Lebensmittelbereich. Also ich habe früher schon immer gern gekocht, beim Kochen zugeschaut. Also für mich war immer alles schön, was sehr lecker ist. Ja, ob es jetzt mal Essen, Lebensmittel, Getränke, war für mich immer sehr spannend. Und für mich war auch immer klar, dass ich Koch werden möchte. Damals war noch mein Traum, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. So war damals der Plan. Ja, meine Eltern haben damals gesagt, mach verschiedene Praktika, schau dir verschiedene Sachen an. Aber für mich war eigentlich immer klar, ich möchte gar keine andere Praktikas machen, weil ich eigentlich Koch werden möchte. Und war auch sehr schnell klar, hatte auch sehr früh eigentlich meinen Ausbildungsberuf. Und in der Ausbildung hat man natürlich auch ein bisschen Patisserie-Süßspeise in der Kochausbildung. Und so kam ich eigentlich drauf, direkt noch Konditor zu lernen, einfach aus dieser Patisserie raus und habe dann insgesamt 5,5 Jahre gelernt, also erst Koch und dann Konditor. Und in der Konditorenlehre hat man natürlich auch einen Teil Schokolade, gehört ja da dazu. Also witzigerweise fand ich Schokolade am Anfang überhaupt gar nicht schön, weil zum einen der Tisch schmutzig war, die Kleidung war schmutzig, es lief alles nicht so, wie man sich's vorgestellt hat. Ich konnte es natürlich auch noch nicht und deshalb war Schokolade für mich am Anfang gar nicht schön. Also konnte ich mir das gar nicht richtig vorstellen. Was ich schon immer schön fand, ich habe immer gerne bei Wettbewerben teilgenommen. Damals natürlich bei kleineren Wettbewerben. Und da gab es einmal einen Wettbewerb, auf der Messe Stuttgart war das, glaube ich, Torten und Schaustücke. Und da habe ich mitgemacht, war im dritten Lehrjahr. Und dann habe ich damals dort den ersten Platz erreicht. Und dann gab es verschiedene Preise. Fachbücher, Gutscheine und unter anderem auch ein zweiwöchiges Praktikum bei einem super Schokolatier. Dort musste man auch noch arbeiten als Hauptpreis, aber ich stehe in der Gastronomie. Und ja, für mich war das natürlich zum einen schön, dort zu gewinnen. Bin dann zu diesem Praktikum zum Schokolatier und habe mir da auch gar nicht so viel vorgestellt darunter. Und bin da angekommen und war dort 2 Wochen, war da in der Nähe bei Duisburg, bei Mülheim an der Ruhr. Und ich fand es so faszinierend, weil dieser Schokolatier, bei ihm sah alles so einfach aus. Also er hat einfach sein Handwerk absolut beherrscht und es ging alles so leicht von der Hand. Der Tisch war sauber, da war immer alles poliert, da standen Schaustücke im Raum. Und die Pralinen glänzten, also fand ich so faszinierend, eigentlich diese 2 Wochen, dass ich gesagt habe, ich möchte das auf jeden Fall genauso gut können.
Also bist du tiefer eingestiegen und dann auch letzten Endes irgendwie kleben oder hängen geblieben an der Schokolade.
Ja, so war der Einstieg quasi, wo ich gesagt habe, oh, ich finde es faszinierend, ich muss das können. Und habe dann eigentlich während dem Praktikum diesen Schokolatier damals sofort gefragt, ob ich hier länger arbeiten kann. Bin dann natürlich wieder nach Hause, habe noch ein paar andere oder meine andere Stelle dann fertig gemacht, aber wusste schon, okay, ich möchte hier länger arbeiten, um das genauso gut zu können wie er.
Also ging es in den Ruhrpott und dann hast du dort gearbeitet, einiges natürlich dann sehr wahrscheinlich auch neu kennengelernt und gemerkt, was du vieles vielleicht falsch früher gemacht hast und was du jetzt besser machen konntest. War das quasi dann nochmal eine zusätzliche Lehrzeit?
Ja, für mich war das auf jeden Fall eine Lehrzeit. Also ich bin dann wirklich in den Ruhrpott gezogen, war natürlich auch eine kleine Umstellung, aber bin da sehr gut aufgenommen worden und ja, habe dort gestartet und war sofort, also habe mich sofort mit dem Chef super verstanden. Es war eigentlich mehr wie eine Zusammenarbeit, wie eine Teamarbeit. Habe dann auch irgendwann die Schokoladerie mitgeleitet, weil ich natürlich auch sehr engagiert war. Und in dieser Zeit, 2 Jahre, wo ich dort war, hat sich eigentlich alles um Schokolade gedreht. Zum einen natürlich bei der Herstellung, aber ich sag mal, ich bin immer jede Woche 2, 3 Mal abends länger geblieben, habe dann an Schaustücke gefeilt oder mit ihm was geübt. Also für mich war da irgendwie der Fokus einfach in diesen 2 Jahren so viel wie möglich lernen mit Schokolade. Und es war so die Zeit dann auch, wo es natürlich umgeschwenkt ist zu, ich wollte dann irgendwann nicht mal ein Restaurant haben, sondern es musste überall immer Schokolade sein. Ja, so ist es in meinem Leben.
13 hast du ja an der deutschen Meisterschaft dann teilgenommen. Du hast ja gesagt, ne, Wettbewerbe haben dich schon immer so ein bisschen getriggert, der Wettkampf auch zu zeigen, was man kann, dann nicht nur entsprechend den Kunden zufrieden zu machen, sondern tatsächlich auch mal vor einer Jury etwas Komplexeres anstatt dann da zu produzieren, nur aus Schokolade. Und 2013 war dann die deutsche Meisterschaft. Hast du denn da auch gerechnet, dass du dann so abschließt, wie du abgeschlossen hast mit dem Sieg der deutschen Meisterschaft?
Gut, es war der Wunsch und der Traum natürlich, so abzuschneiden. Mein, bei mir war das schon immer so, wenn ich früher beim Sport oder beim Fußball oder was immer, habe ich schon immer alles gegeben und wollte eigentlich immer gewinnen. Deshalb wahrscheinlich auch so die Leidenschaft, an Wettbewerben teilzunehmen. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Dann beworben auf die deutsche Meisterschaft 2013 und der Fokus war aber schon, dorthin zu fahren und zu gewinnen. Wissen tut man es vorher nie, aber ich habe natürlich schon viel investiert, habe das Ganze gut durchgeplant, habe mir andere Meisterschaften in anderen Ländern angeschaut, habe geschaut, wie machen die das, was muss ich umsetzen, dass ich die Chance habe zu gewinnen. Und deshalb war das schon sehr, sehr gut geplant und bin dann 2013 hingefahren. Top vorbereitet natürlich. Top vorbereitet, aber dann natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu, weil passieren kann immer was. Und dann den ersten Platz abgeräumt und ja, war natürlich super happy.
Wie läuft denn so ein Wettkampf ab? Weil du sagst, top vorbereitet, du bereitest gedanklich schon mal dein Schaustück vor, was dann dort, also das übt man natürlich auch, klar, ne? Aber das wird dann dort ja entsprechend produziert und dann vorgestellt. Du hast gesagt, du hast dir vorher natürlich ein bisschen angeschaut, was da so an anderen Meisterschaften gemacht worden ist. Muss das besonders komplex sein? Muss es besonders schwierig sein? Wie ist da überhaupt die Wertung bei so einer Meisterschaft?
Also man hat ja 5 Disziplinen, das heißt, man muss verschiedene Pralinen machen, man macht Torten, man macht Desserts und man macht natürlich die Königsdisziplin, die Schokoladenskulptur. So dröselt sich das so ein bisschen auf. Das heißt, man weiß schon vorher, was man herstellen muss. Irgendwann kommt dann natürlich das persönliche Thema in diesem Jahr, auf das man natürlich eingehen muss. Man kann die anderen Sachen schon ein bisschen üben und vorbereiten, die da auf einen zukommen. Klar, wenn man dann vorne dabei sein will oder erster sein will, dann muss man natürlich so viel wie möglich zeigen in dieser kurzen Zeit. Also soll natürlich spannend sein. Am besten soll es so aussehen, dass es sehr filigran ist, dass es aussieht, wie wenn es gleich zerbricht, aber doch hält. Also muss natürlich so viel wie möglich in dieser Zeit dann auch umsetzen. Und natürlich so ein bisschen innovativ sollte es sein, ja, was Kreatives, Innovatives ist immer sehr, sehr gefragt dann bei solchen Wettbewerben.
Letzten Endes entscheidet dann die Jury über Sieg oder Niederlage. In deinem Fall war es dann der Sieg. Du bist dann auch 2014 zur Weltmeisterschaft automatisch dann gekommen. War das dann für dich auch ganz, ganz wichtig, dass es da irgendwie weitergeht oder dass du sagst, naja, deutsche Meisterschaft, das reicht mir schon mal. Klar, Weltmeisterschaft kommt dann automatisch als deutscher Meister, nehme ich mal an. Hast du dir da auch ja Chancen gehofft, dann Weltmeister zu werden, oder dachtest du, naja, das wird dann schon international vielleicht die Luft ein bisschen enger für mich?
Also international, also der Traum war natürlich, zur Weltmeisterschaft zu kommen, auch vor allem, weil die Weltmeisterschaft immer in Paris ist und es natürlich ein Highlight ist, dorthin zu fahren. Das war natürlich immer klar. Dass es dann geklappt hat, war natürlich glücklich und ja, ich habe mich dann trotzdem auf die Weltmeisterschaft gut vorbereitet. Ich wollte da auch vorne dabei sein. Ich wusste, dass die ersten 5 Plätze nahezu unmöglich sind, weil es einfach Länder gibt, die da viel mehr investieren, die da viel mehr gefördert werden, die da viel mehr finanzielle Hilfe haben. Und das ist natürlich bei uns in Deutschland eher ein bisschen mager. Das heißt, man ist sich da so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Ich hatte damals die Meisterschule in Köln zur Verfügung gestellt bekommen, also einen Raum. Aber alles andere an Schokolade, Geräte, Zutaten, Finanzielles, war ich eigentlich auf mich und dann, ja, meine Eltern haben mich sehr stark unterstützt, alleine gestellt. Das ist natürlich bei manchen anderen Nationen ganz anders. Da wird dann, jemand richtig gefördert und kriegt Geld und Zeit und so. Deshalb war das eher schwierig. Aber ich wollte trotzdem alles geben, mich so gut wie möglich vorbereiten. Und der Plan war so, ja, Ziel war so ungefähr Platz 5, weil es da so dann losgeht. Platz 7 ist dann letztendlich geworden. Jetzt im Nachhinein auch völlig happy, die Woche da in Paris dabei gewesen zu sein und Platz 7 zu erreicht haben.
Ich denke, das ist ja auch was Besonderes, so eine Atmosphäre dann unter Menschen, die alle ja ne, das Gleiche wollen. Und dann tauscht man sich sicherlich auch aus über die Nationen hinweg und ist ja auch ganz gespannt, was da so auf einen zukommt. Platz 7, ich weiß jetzt nicht, wie viele daran teilgenommen haben, aber Top-10-Platzierung ist ja trotzdem immer top und super. Währenddessen ist ja auch schon ein bisschen so dein Plan gereift, dass du sagst, ja, ich will meine eigene Manufaktur aufmachen. War die schon vorher im Kopf oder kam die dann auch so während dieser Wettkämpfe, wo du gesagt hast, naja, wo soll es denn jetzt eigentlich in Zukunft mit mir so hingehen?
Gute Frage. Ich glaube, ja, hundertprozentig fest stand es noch nicht. Klar war es natürlich, dass es in Richtung Schokolade geht und weg von der vom Restaurant. Ich habe dann vor der Weltmeisterschaft, so 4 Monate, glaube ich, davor, habe ich meinen Job gekündigt. Dann habe gesagt, ich bereite mich jetzt nur noch auf die Weltmeisterschaft vor und was danach ist mir mal egal. So war mal die Setzung. Und ja, bin dann von der Weltmeisterschaft nach Hause gefahren. Komme hier von einem kleinen Ort von Nufringen, 5000 Einwohner. Ja, bin dann heimgekommen, habe das natürlich erst ein bisschen sacken gelassen und dachte, jetzt mache ich mir mal Gedanken. Und dann war witzigerweise in diesem Ort Nufringen direkt in der Ortsmitte ein Ladengeschäft leer, wo dann stand zu vermieten. Und dann weiß ich nicht, wie es passiert ist, mir da vorbeigefahren und hat gedacht, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und dann ging die Planung los, dort den Startschuss zu machen und die eigene Schokoladerie zu gründen.
Das war dir aber schon auch wichtig zu sagen, ja, jetzt habe ich so viel Zeit investiert, habe gemerkt und gespürt, dass meine Leidenschaft für die Schokolade entsprechend groß ist. Bin Weltmeister, habe top abgeschlossen, deutscher Meister, jetzt habe ich dich zum Weltmeister
War auch
gemacht,
nicht schlecht. Noch
deutscher
besser.
Meister und bei der Weltmeisterschaft gar nicht verkehrt abgeschlossen. Jetzt will ich das auch in irgendeiner Art und Weise dann zu Geld machen.
Ja, zu Geld machen, weiß nicht, ob das so die erste Initiative war. Für mich war ja früher schon klar die Selbstständigkeit. Also für mich war eigentlich klar alles mit Lebensmittel, Gastro und selbstständig war schon der Plan auch.
Ja.
Und dann, logisch, weil dann Schokolade im Fokus war, war es klar, dass es weggeht von der Küche und eine Schokolaterie wird. Ich glaube, in meinem Kopf war das schon lange, klar, ganz prima im Restaurant, aber dieses Selbstständige und so, das war schon immer bei mir drin. Macht man natürlich auch so viele Stationen, wo man einfach so viel Wissen wie möglich aufsaugt. Gastronomie, Konditorei, Patisserie, Schokolaterie, einfach, dass man das ganze breite Spektrum und das ganze Wissen hat. Und dann ist natürlich perfekt, wenn man es dann nachher für sich umsetzen kann. Und für mich war es klar, weil ich glaube, ja, schon meinen Kopf habe und das gerne umsetzen möchte, was bei mir so rumschwirrt. Deshalb wäre es, glaube ich, schwierig, immer Angestellter zu sein.
Wie fing es denn jetzt in Nufringen an? War der Start schwer? Ne, jetzt kommt da einer. Man kennt dich zwar in Nufringen dann, ne, wenn du groß geworden bist, aber jetzt kommt da einer und macht dann so eine Schokolaterie auf, hat Pralinen, Schokolade, vielleicht auch ein bisschen was aus der Patisserie. Wie kommt das denn so in so einem kleinen Ort dann an? Guckt man da interessiert und kauft auch ein oder denkt, naja, hier ist ein bisschen verkehrt, das soll irgendwo anders hin?
Ja, das kam auf jeden Fall auch auf. Wir haben das ganz gut gestartet, weil wir das Schaufenster komplett abgeklebt haben, damals in der Umbauphase, und haben dann nur als Buchstaben so hingeschrieben, die Antwort ist Schokolade. Und dann war das natürlich, ging das ein paar Tage und dann war das natürlich im ganzen Dorf, wusste jeder, was da passiert und war neugierig. Also es ging natürlich sehr schnell rum. Aber man hat natürlich schon von allen Seiten dann gehört, Schokolade in Deutschland, funktioniert es überhaupt? Und dann noch in einem Dorf mit 5000 Einwohnern, da kann man doch keine Schokoladerie eröffnen und so weiter. Also war natürlich am Anfang eher schwer dann auch. Ich meine, ich wusste, was ich durchziehen möchte. Und ja, wusste ja auch, dass ich jetzt nicht nur in diesem Dorf verkaufen möchte, dass es auch für Gastronomie und Online-Shop und so, das, ja, war das für mich schon klar. Aber trotzdem war es am Anfang natürlich schwierig, weil man ist sich ja nie hundertprozentig sicher. Muss natürlich am Anfang auch viel investieren. Deshalb, ja, war das natürlich auch ein bisschen schwierig. Aber ja, jetzt im Nachhinein natürlich super happy und natürlich auch super happy, so ein kleiner Start in so einem kleinen Dorf und war, finde ich, für mich jetzt von Start die richtige Wahl.
Jetzt sitzen wir heute hier in Sindelfingen. Seit wann seid ihr hier in eurer neuen Manufaktur, gläserne Manufaktur samt Café und auch Schulungsräumen?
Ja, jetzt sind wir 3,5 Jahre hier in unserer eigens erbauten Schokoladerie sozusagen. Das heißt, eigentlich würde ich sagen, der Traum ist so ein bisschen in Erfüllung gegangen, das Ganze so zu bauen, zu planen, zu machen, wie es für sich perfekt ist und natürlich auch, wie es für die Mitarbeiter perfekt ist. Ich meine, jetzt hat man es hier schon wunder, schön zu arbeiten. Und natürlich für uns aber war das dann trotzdem oder ist es immer noch ein Riesenschritt von diesem ganz kleinen Raum, zwei Tische, paar Schokoladenformen, zu dieser großen gläsernen Manufaktur, wie es jetzt danach dasteht.
Der Schritt, da kommen wir auch nachher nochmal dazu, sicherlich ganz groß. Vielleicht gab es ja auch irgendwann noch einen anderen großen Schritt. Ich hatte es ja eingangs auch gesagt, Fairness, Nachhaltigkeit, sind ja auch so zwei Begriffe, die mit der Schokoladenindustrie nicht unbedingt immer in Verbindung gebracht werden. Wann hat es denn bei dir so Klick gemacht, dass du gesagt hast, ich muss darauf achten, mit welchen Grundprodukten ich hier tatsächlich auch arbeite? Weil sicherlich am Anfang war das noch nicht so präsent.
Ja, am Anfang ganz zum Start war das nicht der Fokus. Da ging es eigentlich mal um Top-Qualität, super Geschmack. Aber da war die Nachhaltigkeit jetzt nicht im Fokus. Zum Glück wurde ich 2014, ja, ich glaube Ende 2014, mit meiner Frau eingeladen nach Ecuador. Das kam eigentlich noch über diese Weltmeisterschaft. Und wir haben da eine Reise bekommen, 10 Tage, sind durchs Land gereist und haben uns einfach verschiedene Plantagen, verschiedene Bauern kennengelernt, die Geschichte so ein bisschen angeschaut. Im Gegenzug habe ich ein paar Vorführungen gemacht an der Universität, und habe gezeigt, was wir so aus Schokolade zaubern mit Airbrush und Schaustück und was auch immer, was die jetzt nicht so vorrangig machen. Und das war für mich der Startschuss, weil wenn man einmal die Bauern kennenlernen und sieht, mit wie viel Liebe die arbeiten, dann war für mich klar, dass das wichtig ist, die Wertschätzung auch zum Bauer zurückzugeben und direkt bei den Bauern einzukaufen, so von Anfang bis Ende einfach ein Top-Produkt zu erstellen. War natürlich dann von da ein sehr, sehr langer Weg, aber das war so der Startschuss für mich, einfach viel näher mit dem Produkt zusammenzuarbeiten.
Und das verfolgst du natürlich jetzt sehr, sehr intensiv. Also die komplette Lieferkette ist sichergestellt für dich. Und letzten Endes, du produzierst die Schokolade ja hier vor Ort tatsächlich selbst. Du kriegst die Bohnen, die werden dann entsprechend weiterverarbeitet, bis dann eine Praline, eine Tafel Schokolade oder irgendwie was anderes aus Schokolade draus entsteht.
Ja, also wir haben dann, Ecuador war unser erstes Land und dann waren wir natürlich so angefixt, dass man gesagt hat, man möchte nur mehr Länder kennen. Zum einen natürlich, weil es wunderschöne Urlaubsziele sind, man kann ja auch gleichzeitig noch ein bisschen Urlaub machen, aber auch einfach verschiedene Bauern, verschiedene Länder, verschiedene Kulturen kennenzulernen. Wir sind dann zur Dominikanischen Republik, dann nach Mexiko, und dann letztes Jahr nach Peru. Also haben jetzt 4 Länder, wo wir direkt die Bauern kennen, wo wir Bohnen einkaufen und wo wir wissen, wer das Ganze für uns anpflanzt. Und von diesem Schritt aus, haben wir dann gestartet, die Rohschokolade selber herzustellen. War natürlich auch ein schwierigerer Weg, weil man natürlich wieder viele Maschinen braucht, auch investieren muss. Aber es war klar, dass das in Zukunft so sein muss. Haben dann irgendwann unseren Partner Original Beans gefunden, glücklicherweise, weil die auch viele Plantagen betreuen, ja, den Regenwald aufforsten, steckt auch eine Philosophie dahinter. Da sind auch Leute vor Ort dann, mit denen wir immer wieder Kontakt haben. Und so hat man noch nähere Beziehungen, kann noch schneller agieren. Das war für uns sehr wichtig und jetzt hat man eigentlich so das wirklich sehr schön aufgebaut, dass man die Bauern kennen, dass man den Partner Original Beans hat, dass wir einfach die perfekte Qualität haben an Bohnen und an Rohschokolade. Und das ist ja der Start, sehr, sehr wichtig für uns, dass das Rohprodukt am besten angebaut wird und dass der Bauer davon leben kann. Dass die Natur nicht abgeholzt wird, sondern dass das Ganze aufgeforscht wird. Ja, dann haben wir ein perfektes Endprodukt.
Ja, ich glaube, auf eurer Webseite steht es irgendwo, letztes Jahr oder vor einem Jahr knapp 12.000 Bäume gepflanzt worden, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist natürlich auch das, was man wieder zurückgibt. Ne? Klar, ne, man arbeitet mit der Natur, lebt mit der Natur. Du dann letzten Endes nicht nur der Bauer, sondern du bist ja auch dann entsprechend derjenige, der mit den Produkten dann auch weiterarbeiten muss. Und wichtig ist, wenn man Anspruch hat, auch einfach dann tatsächlich ja ein gutes Grundprodukt zu haben, das du überhaupt dann auch weiterverarbeiten kannst. Du hast auch gesagt, Schokolade soll ursprünglich schmecken. Jetzt hast du ja schon ein paar Anbaugebiete genannt. Schmecken die tatsächlich so komplett unterschiedlich, die Schokoladen aus den Anbaugebieten? Und wenn ja, woran liegt's?
Ja, also es schmeckt natürlich extrem unterschiedlich. Man merkt es schon, wenn man jetzt in diesen Ursprungsländern ist und die frische Bohne probiert, ja, kann man sich vielleicht vorstellen, wie beim Apfel. Es gibt nicht nur einen Apfel, sondern es gibt tausend verschiedene Sorten, die unterschiedlich aussehen, unterschiedliche Texturen, unterschiedlichen Geschmack. So ist bei der Kakaofrucht auch. Wenn wir dann aus einzelnen Schokolade, also aus einzelnen Bohnen, aus einzelnen kleinen Plantagen Schokolade herstellen, dann schmecken die natürlich ganz anders. Schmecken tut man das natürlich nur bei der, manchmal bei der Industrie nicht, wenn dann 10 Plantagen und 5 Länder gemischt werden, dann schmeckt man natürlich nicht mehr den Unterschied. Aber wenn wir das sortenrein haben, dann schmeckt man das natürlich. Und es kommt natürlich zum einen auf die Sorte an, also auf die Pflanze, dann aber auch sehr stark auf die Wetterlage und natürlich auf die Umgebung. Also was haben wir von Boden, was haben wir von Untergrund, was gibt das Ganze von Geschmack ab? Und deutlich merkt man das, wenn man ja im Urwald eine Kakaoplantage hat, die viel bewachsen ist mit viele Fruchtbäume, Bananenbäume, anderen Bäumen, dann ist der Boden natürlich viel durchwachsen und gibt Aromen ab, ja, an Nährstoffe. Das schmeckt man natürlich bei so einer Monokultur, wo nur hektarweise Kakao wächst, einfach nichts mehr. Und deshalb macht es sehr stark unterschiedliche Geschmacksaromen. In der Dominikanischen Republik zum Beispiel hat man sehr oft auch so ein bisschen Tabak mit drin, wird da auch angebaut. Sehr oft diese erdige Töne mit drin, sehr deutlich. Und bei manchen Plantagen in Mexiko haben wir extrem Banane-Aromatik mit drin. Wir schmecken schon bei der Produktion nach unserer Schokolade eigentlich am Geruch und am Geschmack, wo kommt das Ganze her? Sehr, sehr deutlich dann.
Also das berühmte Terroir, was man aus dem Wein kennt, es spielt dann tatsächlich dann auch bei der Kakaopflanze eine Rolle, was ja sehr spannend ist, weil, ne, wann probiert man tatsächlich auch mal Rohkakao? Ich meine, die sind so, sind ja die weißen Bohnen, die kann man ja schon essen. Und, ja, denke ich, das ist sicherlich eine ganz spannende Erfahrung, auch mal tatsächlich sowas roh zu probieren. Tatsächlich dann auch zu sagen, ja, was schmecke ich denn da? Wie verarbeitet ihr denn die Schokolade dann weiter? Wir haben ja hier, da probieren wir auch gleich was davon, ein paar Pralinen stehen. Aber ganz wichtig, diese Schokolade gibt es ja auch dann wirklich in Schokoladenform. Und dann tatsächlich auch nochmal das zu transportieren, was dort so geschmacklich aus dem Land kommt.
Ja, bei Unikat ist wirklich, da geht's den Ursprung. Also es gibt ja auch noch andere Pralinen, da ist dann Zitronengras mit drin oder Gewürze oder Früchte. Da geht es jetzt natürlich um die Verbindung, aber bei der Unikatlinie geht es wirklich um das Land, ja, und um diese eine Bohne. Und da gibt es zum einen natürlich Schokoladentafel, Schokoladenblättchen, wo man einfach die Rohschokolade direkt im Vergleich probieren kann. Es gibt natürlich von uns auch eine kleine Beschreibung dazu, aber da kann man sich in Ruhe hinsetzen und das Ganze genießen und dann schmeckt man einfach deutlich diese Unterschiede. Das ist das sehr Spannende. Und da gibt es natürlich auch eine Linie, wo es Pralinen drunter gibt, wo man explizit nur eine Praline hergestellt hat mit ein bisschen Sahne und mit diesem Kakao. Ja, also auch ohne Gewürze, ohne andere Früchte, sondern auch wieder nur zu zeigen, diese Bohne aus diesem Land hat diesen starken Charakter. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil man einfach dann keine anderen Zutaten mehr hat, die das Ganze verfälschen.
Ja, wie kommt das denn bei der Kundschaft an? Da war eben genau sowas fast nicht mehr gewohnt, ne? Wenn du jetzt im Supermarkt stehst und guckst, was da drin ist in der Schokolade. Wenig Schokolade manchmal, mehr
Mehr
andere Sachen.
Zucker.
Ja. Und dann ist das ja sicherlich für viele schon sehr überraschend und die sagen, ey, die schmeckt ja ganz anders, als man jetzt Schokolade gewohnt ist. Ist das auch dann so ein bisschen Überzeugungskraft, tatsächlich zu sagen, hey, probiert doch mal die Schokolade. Pralinen, da greift man ja schon mal öfter dazu.
Ja, war ein bisschen Überzeugungsarbeit. Zum einen natürlich bei unserer Unikatlinie Pralinen, weil das so diese kleine Quadrate, die sind sehr unscheinbar, die sind jetzt nicht farbig gesprüht, sondern da geht es ja wirklich nur um zurückhaltenden Ursprung. Wir waren in der Theke am Anfang nicht so gefragt, weil alle dann irgendwie diese glänzenden Pralinen wollten, oder Trüffel, das kannte man schon in Deutschland. Also musste man ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, haben aber die natürlich immer zum Probieren gegeben. Beim Kaffee gibt es immer eine Praline dazu und haben dann natürlich den Fokus gesetzt und das immer dazugegeben. Und dann kam das immer ein Stück weiter, dass sie, oh, die sind ja doch ganz lecker, super. Ist ja was ganz Besonderes. Also war schon, man muss es schon den Kunden dann erklären, aber jetzt mittlerweile stehen die hoch im Kurs, also sind da gleichwertig, werden sehr, sehr, sehr stark mitverkauft. Aber wie bei allem, man muss natürlich erstmal die Kunden mitnehmen, erklären, überzeugen und dann, klar, wenn es dann mal probiert haben und es dann perfekt schmeckt, dann ist es wieder einfach.
Ja, das ist einfach. Dann Jetzt probieren wir auch mal was. Was haben wir denn da überhaupt auf den zwei Tellerchen liegen, die da vor uns stehen?
Ich habe, oh, viele verschiedene. Ich habe zum einen Mittelmeer-Marzipan mit unserer eigenen Schokolade aus Ecuador. Marzipan, weil ich Marzipan liebe. Marzipan und Schokolade. Dann haben wir Nussmandel-Crunch mit einer Vollmilchschokolade aus Mexiko. Lieblingspraline von meiner Frau. Auch ganz wichtig. Dann habe ich den Klassiker Vanillekaramell-Meersalz, französischer Klassiker, meist verkaufter Trüffel bei uns in dem Fall. Und dann haben wir noch was mit Erdnuss in der Mitte und was mit Erdbeere Champagner, dass man einfach ein Herzchen dabei
Ja, ein Herzchen gehört irgendwie bei dem immer dazu. Ne? Dann nehme ich doch mal, das ist
Das wäre jetzt Mittelmeer-Marzipan und
Mittelmeer-Marzipan.
Ecuador-Schokolade 75%. Prozent. Und ich werde, weil ich habe Marzipan 2 genommen, auch Marzipan essen.
Dass ich auch meine Marzipan abbekomme. Und ich esse immer mittags eine. Zum Kaffee gibt es immer eine, die noch so hinsitzen, Genuss, Kaffee dazu.
Ist ja auch
Ist
Genuss, ne? Also.
Genuss, sage ich immer.
Bei allen Workshops, die ich bei uns habe, den Leuten einfach klar zu machen, dass Schokolade ein Luxusartikel ist und Genuss. Bei uns wird so viel Schokolade gegessen in Deutschland. Wir sind fast immer so auf Platz 2 vom weltweiten
Echt?
Schokoladenkonsum. Also wir essen extrem viel Schokolade, aber einfach 95% schlechte Schokolade. Und viele Erwachsene und aber auch viele Kinder wissen gar nicht, dass das eine Bohne ist, dass der Bauer stundenlang das Ganze bearbeitet. Und deshalb für mich einfach, müssen wir das näher bringen, dass es ein Luxusprodukt ist und wir das bewusst genießen.
Der perfekte Genussmoment ist dann für dich wie?
Boah, ich liebe es am meisten mit einem Kaffee. Also eine schöne Schokolade. Unterschiedlich, das wechselt bei mir ein bisschen durch. Und dann am liebsten hinsetzen, einen Kaffee trinken, einmal abbeißen, Schokolade schmelzen lassen. Das ist so der Genussmoment.
Also ich muss jetzt wirklich sagen, ich habe es ja jetzt schnell gegessen, da bist du wirklich langsamer als ich. Aber tatsächlich ist es auch so, wenn du so eine hochwertige Schokolade im Mund hast, die sollst du ja auch zuerst mal schmelzen lassen, damit du einfach merkst, ne, wie sie sich so verteilt und sich der Geschmack dann auch entsprechend entfaltet. Das Interessante ist, Marzipan wird ja oftmals so mit süß in Verbindung gebracht. Hier hat man wirklich eine wunderschöne Kombination aus dieser herbe Schokolade und dann, ja, dieses Marzipan, das aber nicht zu süß rüberkommt.
Klar, gibt natürlich Marzipan, da ist nachher das meiste Zucker mit drin, weil Zucker ja immer günstig ist. Und es gibt auch klassisch schönes Marzipan, wenig Zucker, nur Mittelmeermandel, dunkle Schokolade dazu, aber auch hier ganz neutral gehalten. Ohne irgendeine andere Nuss, ohne ein Rosenwasser, ohne ein Kräuter, sondern nur sehr gutes Marzipan, sehr gute Schokolade. Reicht eigentlich schon.
Stellt ihr das Marzipan dann auch selbst her oder wird das dann dazu gekauft, weil du sagst, oh, das habe ich hier von einem Hersteller, der Top-Qualität bietet?
Wir stellen eigentlich fast alles her. Marzipan kaufen wir zu, ein paar Kleinigkeiten, wie jetzt mal Nougat, aber ganz, ganz wichtig, wenn man was zukauft, einfach, dass auch wieder absolut beste Qualität dahinter steht, dann passt es auch.
Wie kommst du denn jetzt, oder wie kommt ihr im Team, das ist ja immer auch eine Teamarbeit, auf die Ideen der Pralinen? Wie oft gibt es denn auch neue Pralinen bei euch?
Ja, also kurze Geschichte noch zum Start. Für mich war das eigentlich so, weil ich ja auch aus der Gastro komme und aus der Küche. Ich wollte eigentlich immer so saisonal, jetzt ist Rhabarberzeit, jetzt ist Rhabarberpraline, jetzt ist Zwetschge, dann machen wir sowas. So war der Start. So gemacht und dann kamen Kunden, dann haben die eine Praline gegessen, sind 4 Wochen später gekommen, dann gab es die nicht. Dann haben sie die ersten Kunden beschwert, ja, die und die mag ich so gern, warum gibt es die jetzt nicht mehr? Also es war am Anfang eher schwierig. Habe dann gesagt, wir machen immer wieder neue Sachen. Ja, aber die waren so lecker. Also schwierig. Und was irgendwann dazu kam, dass wir auch in so einem kleinen Handwerksbetrieb für jede Kreation eine eigene Deklaration brauchen. Wir müssen die Spezifikation von jedem einpflegen. Wir müssen die Verkäufer schulen, was für Allergene und so weiter. War alles rundum etwas schwieriger wie gedacht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, setzen 30 Kreationen insgesamt fest. Das zusammen, Trüffel, Pralinen, Schnittpralinen. Die es immer bei uns gibt, die es im Online-Shop gibt und die es bei uns im Laden gibt. Das war so der wichtige Schritt. Und da konnte dann jeder seine Lieblingspraline aussuchen. Zudem machen wir jetzt immer wieder neue Kreationen. Da gibt es jetzt keine festgeschriebene Zahl. Es gibt manchmal so 4, 5 an Weihnachten, 4, 5 an Ostern und dann einfach übers Jahr verteilt. Das behalten wir immer noch gleich. Vielleicht mal, wenn wir einen Kundeauftrag haben, wenn wir eine Messe haben, wenn jetzt eine Rhabarberzeit ist oder manchmal Wir haben auch ein Grundstück mit vielen Bäumen und Früchten, wenn wir da Früchte ernten, verarbeiten wir das und so haben wir da flexibel immer mal wieder neue Kreationen. Aber der Kunde weiß auf jeden Fall, diese 30, die kann er immer bei uns bekommen.
Und dann der Prozess, wenn jetzt neue Pralinen hinzukommen, wie läuft das ab? Hat man da irgendwo schon eine grobe Idee oder kommt einer aus dem Team und sagt, hey, wir könnten ja mal das oder das probieren?
Also ganz unterschiedlich. Zum einen, ja, entdecke ich so ein bisschen dadurch, wenn man irgendwie gut essen geht, wenn man auf der Messe ist, wenn man ein neues Gewürz oder irgendwas kennenlernt. Der Kopf arbeitet ja eigentlich immer. Was kann ich daraus machen, was kann ich daraus zaubern? Das heißt, es schwirrt so immer so ein bisschen im Kopf mit. An der Weise fällt mir auch sehr viel nachts ein. Warum weiß ich nicht? Manchmal, ich glaube, da arbeitet der Kopf dann manchmal weiter oder entwickelt da Sachen. Und dann gibt's die erste kurze Skizze, würde ich sagen. Wo steht die Hülle und vielleicht die Farbe und den Geschmack? Gel dazu oder was immer. Und dann wird es so nach und nach probiert. Das wäre mal ein Schritt. Unser Produktionsleiter oder unser Produktionsteam, wenn die Ideen haben, bei uns ist das immer sehr, sehr gerne gesehen, wenn einer sagt, oh, ich habe das und das probiert oder ich will das und das ausprobieren, dann müssen sie nur kurz mir das kurz einmal vorstellen, gebe da vielleicht noch mal einen Tipp dazu und dann dürfte ich es ausprobieren. Und manchmal geht es dann sehr schnell, 2 Versuche und dann steht schon fast alles. Und manchmal dauert es dann länger. Ja, arbeiten es dann auch aus bis zur Perfektion. Ganz selten funktioniert es auch gar nicht, habe ich auch schon vorgekommen. Die 2 Sachen passen doch nicht so perfekt zusammen. Dann lässt man es halt. Aber so ist so ein normaler Prozess.
Das wäre nämlich immer so meine Frage gewesen. Was waren die schrägeste Kombination, die dann doch plötzlich überzeugt hat?
Also die schrägste war auf jeden Fall, würde ich sagen, aber das war noch vor der Selbstständigkeit, das war zur Weltmeisterschaft mit grünem Apfel, Vanille und Gänseleber. Also da war das. aber war sehr gut und kam natürlich in Frankreich sehr gut an. War sehr, sehr gut. Dann haben wir mit Ziegenkäse, Ziegenmilch und so Geschichten haben wir hier viel gemacht mit Honig und Thymian. Mhm. Auch sehr gut, ganz sanft, was sehr gut ankam. So eine Bier-Malz-Praline und so haben wir kreiert, was sehr, sehr gut ist. Für Sterneküche haben wir manchmal ganz verrückte Sachen. Ja, manchmal, der Letzte wollte was mit Blumenkohl und Pinienkernen.
Klingt spannend, ja.
Auch sowas geht, wenn man es richtig umsetzt. Blumenkohl war dann mit weißer Schokolade und so ein Pinienkern-Crunch und noch ein bisschen Aprikose dazu. Also wenn man es dann schon wieder hört, dann kann man sich schon wieder vorstellen. Natürlich immer ganz sanft, die Aromatik. Aber wenn man es richtig kombiniert, dann geht schon auch sehr, sehr viel.
Kombination ist also ganz, ganz, ganz wesentlich, ne? Einfach auszuprobieren, stark nach Rezept zu arbeiten. Das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied zum normalen Kochen. Ne? Du hast Koch gelernt, da ist man ja schon ein bisschen freier unterwegs, manchmal vielleicht auch abseits der Rezepte, aber hier geht's ja wirklich darauf, um tatsächlich grammgenau zu wissen, wie man da arbeitet, weil letzten Endes, du machst alles, Eis oder auch Praline, Schokolade, du machst alles und danach schmeckst du halt erst, wie es wirklich ist und dann kannst du nichts mehr verändern. Ne? Beim Koch ist es ja so, da probierst du mal die Suppe und dann macht man nochmal was, ne? Und dann geht's raus oder man sagt so, ach ja, das ist halt, das gehört so, keine Ahnung, aber wenn du hier falsch arbeitest, merkst du es eben erst am Ende.
Ja, für mich war das eigentlich extrem, weil ich ja erst Koch gelernt habe und da gab es, wie du sagst, ja keine Rezepte, da hat man immer noch ein bisschen was reinmachen können. Und dann kam auch mein Konditor und alles abwiege. Also 2 Welten eigentlich. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, die beste Kombi für mich ist, Koch zu lernen und Konditor, ja. Also Schokolade. Der Koch hat so mehr das Kreative für die Rezeptentwicklung, für die Kombination. Das hilft mir jetzt wahnsinnig. Und dann aber, wenn diese Entwicklungsphase abgeschlossen ist, ja, und das Rezept eigentlich passt, weil beim Entwickeln ist es ja schon wie beim Koch, ich mache da noch was rein und da. Wenn es dann mal steht, dann braucht man natürlich das Wissen, die Rezepte perfekt auszuarbeiten. Stimmt der Zuckergehalt, stimmt der Fettgehalt, wie ist die Konsistenz nachher? Das ist dann der 2. Schritt. Aber die Kombi aus, ich kreiere was Tolles und dann berechne ich das Rezept, dass es nachher auch noch stimmt. Und das macht es, glaube ich, nachher aus.
Der Schritt von Nufringen jetzt nach Sindelfingen. Wäre es ja auch schön, wenn man so ein Erfolgsrezept gehabt hätte. So hat das alles so funktioniert bisher, wie du dir das vorgestellt hast? Oder gab es da auch manchmal Schwierigkeiten und Herausforderungen, wo du so gedacht hast, ganz schön mutig, was ich da gemacht habe?
Also insgesamt würde ich sagen, hat es so funktioniert und ich bin sehr happy, wie es gerade aussieht und wie es geworden ist. Aber es gab natürlich auch schwierige Zeiten, also muss man ganz klar sagen. Zum einen natürlich war es ein Riesenschritt für uns, auch eine große Investition. Waren dann in der Bauphase und dann kam auf einmal Corona. Also war Dann schwierig, wir haben hier ein Event, einen Workshop-Raum gebaut und dann hieß es erstmal, es gibt keine Events und Workshops mehr. War natürlich sehr schwer, man hat dann zwischendurch auch gedacht, macht man jetzt alles doch ein bisschen günstiger und anders, oder ich habe dann irgendwann gesagt, nee, wir machen es jetzt fertig und wir machen es richtig. Trotzdem schwer auch immer wieder dann abends und nachts und so, die Gedanken dann natürlich, wird das alles wieder und so. Also waren schwere Zeiten. Dann der Umzug natürlich hierher von nur für 7 Mitarbeiter bis dann auf einmal 30. So mit Personalfragen und hatte ich ja wenig zu tun am Anfang. Hat sich natürlich auch sehr, sehr viel gewandelt und bis dann so dieses Team feststand und man gemerkt hat, die Leute passen zu einem. War das ein langer Prozess oder ist das ein langer Prozess? Also hat schon auch sehr, sehr lange gedauert. Und in der Zeit war es natürlich für uns auch viel, für mich und meine Frau, die ja mitarbeitet, wo man oft dann natürlich einspringen musste und Tag und Nacht auch gearbeitet hat. Das waren schon auch eine harte Zeit. Zum einen würden wir es nie bereuen, weil es uns einfach so viel Spaß macht. Und wenn man dann auch sieht, was man hier für eine schöne Schokoladerie hat, dann macht es das alles eigentlich wieder weg.
Ist, denke ich, genau das, was man ja auch spürt, wenn man jetzt hier vor Ort ist, diese Leidenschaft für das Produkt, das du dann entwickelt hast, mit Herz, mit Liebe, Leben, mit der passenden Partnerin da einfach an der Seite, dass man dann auch durch solche Situationen gut durchkommt, was sicherlich nicht immer ganz leicht ist, aber dann hilft manchmal vielleicht auch eine heiße Schokolade und ein Stück Schokolade, wenn es mal einem schlecht geht, und dann sieht die Welt vielleicht auch schon wieder ganz anders aus.
Ne? Die Schokolade hilft auf jeden Fall. Das ist klar. Für mich war das Glück, würde ich sagen, dass zum einen meine Frau mich voll unterstützt, tagtäglich jetzt immer noch, und sie hat ja voll mitgearbeitet oder arbeitet immer noch voll mit. Das war für mich ganz wichtig, weil wir dann doch immer zu zweit waren, wenn es irgendwie Probleme gab. Dann meine Familie und die Familie von meiner Frau haben uns oder unterstützen uns immer noch. Die sind jede Woche im Büro, helfen mit. Also es ist ja wie so ein kleiner Familienbetrieb. Ja. Und unsere Freunde haben auch sehr viel am Anfang unterstützt und dann beim Umzug und so. Das muss ich sagen, das Umfeld und so war oder ist ganz wichtig, aber dass man auch ein bisschen Rückhalt hat. Das hat auf jeden Fall oft geholfen. Ja.
Kann man denn hier erleben in deiner Erlebniswelt rund um Schokolade, wenn man hierher kommt?
Ja, es soll echt eine Erlebniswelt sein, weil es ja wirklich auch hier bei uns vor Ort, wir haben gesagt, wir wollen alles an einer Stelle haben. Zwischendurch war natürlich auch die Frage, macht man eine Produktion ins Industriegebiet und macht man einfach in Stuttgart einen Laden und in Sindelfingen und in Nagold oder wie immer. Und dann haben wir aber gesagt, wir wollen für uns und für die Kunden und die Mitarbeiter einen Standard haben, dass wir immer da sind, dass wir jeden Mitarbeiter sehen, dass sie alle Mitarbeiter gegenseitig sehen. Und wir wollten einen Standard haben, wo von der Anlieferung bis zum Versand alles an einem Standard ist und auch noch dieses Event-Location-Workshops auch noch dazu gehört. Das heißt, wir haben eigentlich alles geballt zusammen. Ich glaube, das ist das Interessante. Man kann bei uns entweder bei sämtlichen Verkostungen und Workshops teilnehmen, man kann unten in der Produktion zuschauen, weil alles gläsern ist, man kann schöne Getränke zu sich nehmen, schöne Patisserie, schönes Törtchen essen, Eis, also alles rundum von der Bohne, von der Rohschokoladenherstellung bis zum fertigen Produkt, bis auch hin noch zu diesem Eventcharakter eigentlich alles mitnehmen. Was für mich auch ganz wichtig ist, deshalb gibt's auch diese Workshops und Event-Location, um einfach das Thema Schokolade nicht nur geschmacklich, sondern auch über das, was wir vorher hatten, über die Nachhaltigkeit, über den Anbau, einfach weiterzutragen und die Teilnehmer einfach selber mal Pralinen machen zu lassen und dann immer zu erklären, was das Besondere ist und was so eine gute Schokolade uns macht. Dass die das natürlich auch noch ein bisschen weitertragen, dass wir irgendwann mehr gute Schokolade essen und ein bisschen weniger schlechtere Schokolade. So ist mal das Ziel.
Also nicht nur Süßes produzieren, das weitergeben, sondern auch Wissen vermitteln, Verständnis dafür auch wecken. Was macht denn jetzt tatsächlich eine gute Schokolade aus, wenn du es schon gerade eben gesagt hast?
Also meinst du jetzt geschmacklich oder vom Ursprung an auch?
Ja, von beidem.
Also vom Ursprung an natürlich, dass es nachhaltig produziert ist, dass der Bauer zufrieden ist, gut damit leben kann, das wäre mal der Ursprung. Und dann soll eine Schokolade natürlich für mich jetzt so wenig wie möglich Zutaten haben. Wir brauchen eigentlich bei einer Schokolade ja nur Kakaozucker oder Kakaozuckermilch. Ja. Alles andere, was man da so in Industrieprodukte findet, brauchen wir nicht. Also reduzierte Zutaten und dann natürlich einen sehr schönen Knack, wenn ich jetzt Schokolade habe. soll schön brechen, es soll einen sehr, sehr schönen Schmelz haben auf der Zunge und dann einfach eine Aromenvielfalt, am besten, die sich so ein bisschen variiert. Einfach was Spannendes, was man dann nachher einfach beim Essen nachher wiederfindet.
Versteht das denn jeder direkt, wenn du das in deinen Workshops so vorstellst? Weil ne, man ist ja gewohnt, wir hatten es ja jetzt schon mehrfach im Supermarkt, gibt es eine Vielzahl, was ich ja gar nicht wusste, dass wirklich die Deutschen so weit vorne sind in der Statistik, was Schokolade angeht. Ne? Aber du hast ja dort eben tatsächlich ganz andere Vorstellungen, wie Schokolade zu schmecken hat. Und da fängt es ja schon an, wenn jemand eine hochprozentige Schokolade auch beim Discount oder sonst irgendwo kauft, ist er ja manchmal auch überrascht, wie die schon schmeckt, obwohl da ja auch noch mehr Dinge oftmals drin sind, als dann in der Schokolade, die du herstellst.
Ja, die Teilnehmer sind natürlich also extrem überrascht. Zum einen, weil es wird ja so wie Schokolade gegessen, aber wenn ich die Kakaofrucht aufmache, dann fragt jeder, was, so sieht Kakao, so groß ist die Bohne, so schmeckt es. Da ist ja schon die Überraschung, wo ich mir denke, es wird 40 Jahre Schokolade gegessen, aber weißt du denn mal, wie die Kakaofrucht aussieht? Eigentlich ja auch schwer. Also da ist schon der Wow-Effekt und dann natürlich beim Probieren nachher absolut, wenn sie dann eine 75-prozentige und dann, ach, die ist ja gar nicht bitter, ach, das ist ja gar nicht trocken, ach, das geht auch so. Normal esse ich gar keine 75-prozentige, dann merkt man das natürlich schon. Und dann zum Ende ist das natürlich schön, wenn man merkt, dass man da ein bisschen was vermittelt hat und die jetzt vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, was für Schokolade da gekauft wird.
Das ist auch so ein bisschen deine Vision und Mission, denke ich mal, dass du da sensibilisieren willst. Ist das dann so auch das, wo du sagst, da sehe ich mein Unternehmen auch noch stärker in der Zukunft, dass die Schokoladenindustrie auch noch eben nachhaltiger wird und ich versuche da mit meinen Möglichkeiten und Mitteln ein kleines Stück zumindest beizutragen.
Ja, das auf jeden Fall. Das macht man natürlich mit so Workshops und dann auch natürlich bei uns unten im Laden, das zu versuchen. Und jeder, der dann hier beim Workshop rausläuft, jetzt gerade bei Pralinen oder so, der am Anfang sagen sie Pralinen, oh, das ist aber teuer. Und wenn sie es dann selber hergestellt haben und nur die Schokolade probiert haben, dann sagen sie, oh, das ist aber günstig. Also man wissen, wie viel Arbeitsschritte und was da dahinter steckt. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und dann unter anderem in diesem Freaks-to-Table-Verein, wo wir sind, setzen wir uns ja auch dafür ein, nicht nur für Schokolade, sondern allgemein ein bisschen mehr Wertschätzung in Deutschland für gute Lebensmittel und für die Leute, die da dahinter stehen, um es zu produzieren. Und das ist schon so die Mission und das Ziel natürlich.
Wie weit ist der Weg noch?
Ich glaube, der Weg ist auf jeden Fall noch weit und der wird, glaube ich, auch nie zu Ende sein, weil es ja immer die Industrie und immer dieses günstige Produzieren auch geben wird, glaube ich. Deshalb endet der, glaube ich, nicht, aber nichtsdestotrotz bleibt man da einfach tagtäglich dran und versucht so viel wie möglich davon zu überzeugen, so ein schönes, nachhaltiges Produkt nachher zu kaufen.
Das transportierst du hier vor Ort in deinen Workshops, transportierst du das dann auch im Fernsehen? Denn man kann dich ja auch hin und wieder im Fernsehen sehen bei Kaffee oder Tee.
Ja, ich transportiere das auch im Fernsehen, da kann ich natürlich nicht ganz so
ausholen
und kommunizieren. Aber ich glaube, der Zuschauer merkt es dann schon, wenn es die Zutaten geht, die Lebensmittel, wo kommen die her? Jetzt in der letzten Sendung habe ich was eine Grillsoße gemacht mit Kakao und dazu dann ein Schweinekotelett und habe dann aber natürlich auch von unserem Freaks to Table Hof, der da dabei ist, Hof Keil, erzählt, dass es natürlich auch wichtig ist, dass das Fleisch dann dazu passt und so weiter. Also mache ich dann schon nicht ganz umfangreich, weil ich glaube, das darf ich nicht, sonst würde ich da wahrscheinlich auch noch mehr machen, aber versucht es natürlich immer auch so ein bisschen einfließen zu lassen.
Also Schokolade muss dann nicht nur immer als Dessert gegessen werden, wenn man es jetzt gerade gehört hat, ja?
Ja, das ist ja so bei uns in Deutschland, Europa, wie immer, da wird ja Schokolade immer mit süß verbunden. Ja, aber wenn man jetzt in diesen Ursprungsländern ist, dann merkt man das mit Schokolade, Kakao. Ja. In jeder Küche, jede Hausfrau hat oben so ein bisschen Kakaobohnen, ganz dunkle Schokolade und so eine kleine Raspel. Und dann kommt es in sehr, sehr viele herzhafte Gerichte, wird es reingehobelt. Ja, wir kennen es ja so ein bisschen von vielleicht mal zu Wildgerichte, ja. Bolognese, ja. Chili con carne. Ein dunkles Stück Kakao oder Schokolade macht natürlich zum einen bei Soßen den Geschmack und aber auch ruhig. Also man merkt es natürlich schon, in diesen Ursprungsländern wird viel, viel mehr mit Kakao auch herzhaft gekocht.
Das ist ja hier total anders, du hast es ja auch gesagt. Ist das auch vielleicht so ein Stück Mission von dir zu sagen, hey, probiert mal Schokolade auch noch woanders einzusetzen?
Ja, wir machen ab und zu könnte man eigentlich auch noch mehr machen. Irgendwann ist die Zeit auch am Ende. Aber ab und zu mit Köchen, so Art Schokoladenmenüs, wo wir dann einfach Kakao und Schokolade in herzhaften Sachen. Die dunklen Sachen, die kennt ja dann jeder, wenn es dann zu Wild oder Ente oder so gibt. Oftmals dann auch weiße Schokolade hat. Also auch so Geschichten, wo man dann andere Schokoladen einbaut. Natürlich immer sehr, sehr viel Planungssache und Aufwand, aber macht natürlich auch riesig Spaß, weil am Anfang jeder denkt, was, Schokolade? Und stellen sich das ja dann alles süß vor, aber es ist ja nachher überhaupt nicht jetzt übertrieben süß oder so. Auch da wieder die perfekte Balance in die Ausarbeitung der Gerichte, dann geht es natürlich wunderbar.
Da kommt dir natürlich auch deine Kochausbildung zugute, dass du da einfach auch vielleicht ein bisschen mutiger bist und dann einfach Schokolade noch stärker kombinierst, ne?
Ja, zum einen das und natürlich, man kriegt sehr, sehr viel durch die Reisen mit. Früher konnte ich mir das auch nicht vorstellen, habe ich auch wenig damit gemacht. Aber wenn man dann durch die Länder reist und natürlich da auch Gerichte kriegt mit Kakao, dann macht das natürlich einen noch ein bisschen kreativer.
Wo geht jetzt der Weg hin? Muss doch irgendwo im Industriegebiet die Fabrik gebaut werden?
Also erstmal auf jeden Fall nicht. Nee, also der Plan ist durchaus das Ganze jetzt nicht riesig zu skalieren und einen großen Betrieb zu machen, gar nicht. Wir wollen hier an der Stelle bleiben. Wir wollen sehr, sehr gute Qualität machen. Wir wollen die Qualität, ich sage immer, wir wollen die Qualität eher noch besser machen, wie schlechter. Also wir haben früher mal eigentlich ein paar Konditoren und so gesagt, dass ich merken werde, weil ich habe ja schon immer mich fokussiert so auf Perfektion. Und dann hat eigentlich jeder zu mir gesagt, du musst merken, nach 5 Jahren Selbstständigkeit gehst von 100% auf 90 und nach 10 Jahren bist du bei 80. Und das wollte ich nie. Ich wollte dabei bleiben und es immer noch perfekt machen und im besten Fall noch besser zu machen. Das ist so eher das Ziel. Deshalb auch nicht größer zu werden, sondern einfach Qualität zu halten, gleich bleiben zu machen, wenn nicht noch ein Stück besser. Das wäre so eher das Ziel und der Traum wäre eher so in Richtung mal so eine kleine eigene Plantage und so. Das wäre so eher der Traum. Es ist, glaube ich, noch ein bisschen weit weg. Ich habe da viele Gespräche gehabt, aber ist doch schwieriger wie gedacht, aber das wäre vielleicht so mal der Traum. Aber auf keinen Fall irgendwo eine große Halle und jetzt mehr verkaufen und das nicht.
Ja, das passt nicht zu dem, was du halt auch lebst. Liebe, Leidenschaft, Leben, Schokolade, so steht's ja auch auf deiner Webseite. Herzlichen Dank, Kevin, für deine Zeit, für die Einblicke, die ich hier von dir, aber auch von deiner Manufaktur gewinnen konnte. Ja, wir haben jetzt noch Schokolade und vor allem auch noch so ein leckeres Törtchen. Das werde ich jetzt gleich mal vernaschen. Danke.
Sehr schön. Sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß
gemacht. Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.